ARD. Radio 3. Gefährliche Gedanken. Der Wissenschaftstalk mit Jörg Thaddäus.
Herzlich willkommen zu unserem gefährlichen Gedanken. Unten im Meer bei jedem Wetter ist es viel netter und bietet mehr. Wir schwimmen besser hier im Gewässer unten im Meer. Singt die Krabbe Sebastian im Zeichentrickfilm Ariel die Meerjungfrau? Nein, das ist uns völlig klar. Krabben singen nicht darüber, wie schön sie es im Gewässer haben. Aber wir Menschen wissen vieles nicht, was da unten im Meer wirklich los ist. Es könnte also sogar sein. Unser gefährlicher Gedanke lautet deswegen heute: Die Tiefen der Ozeane sind weniger erforscht als die Oberfläche des Mondes. Was die Menschheit wissen könnte, davon hat mein heutiger Gast allerdings einen sehr profunden Eindruck. Professor Dr. Antje Boetius leitet das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung in Bremerhaven. Sie ist eine der einflussreichsten Wissenschaftlerinnen der Welt.
Bei Mond und Mars ist es einfach. Da können wir heute metergenau Karten erzeugen von diesen Himmelskörpern. Aber unsere eigene Erde, die hat wirklich noch fürchterliche Fehler und Lücken. Wenn man das Meer in Quadratkilometer, Quadranten einteilt, dann sind immer noch die Hälfte ungefähr ohne gute Messungen. Und das bedeutet, wir haben eine ganz schlechte Karte von unserer Erde.
Frau Professor Boetius, das muss man noch korrekter sagen, Alfred-Wegener-Institut.
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung.
Bitteschön. So geht das richtig. Wir haben diesen Zusammenhang hergestellt. Mond und Meer. Also am 21. Juli 1969 landet Apollo 11 auf dem Mond. 9 Jahre zuvor, am 23. Januar 1960, tauchte Jacques Picard, ich wusste nicht, dass er Schweizer ist, auf den Boden des Marianengrabens, also 11 Kilometer tief. Faszinierenderweise hat sein Vater dieses Boot, mit dem er da tauchte, tatsächlich zusammen mit ihm gebaut. Wissen Sie ungefähr, Frau Boetius, was haben die damals erwartet zu sehen?
Sie gingen davon aus, dass sie Leben sehen werden, was noch nie jemand vor ihnen gesehen hat. Und es ist berichtet, es sind ja zu zweit getaucht, auch mit Don Walsh, der leider vor kurzem jetzt verstorben ist. Ich habe ihn noch kennengelernt. Der war von der US Navy. Die haben gedacht und geschrieben, sie hätten einen Plattfisch gesehen, sowas wie eine Scholle. Heute wissen wir, dass in diesen großen Tiefen Fische nicht vorkommen. Allerdings Krebse und Seegurken und vielerlei mehr. Und sie haben das vielleicht in der Aufregung dann verwechselt und eben wahrscheinlich keinen Fisch gesehen.
Sie sind auch schon sehr, sehr tief im Meer gewesen mit den U-Booten, mit denen man heute fahren kann. Sie haben das mal beschrieben. Also es ist sehr, sehr eng, aber man kann diesen hohen Druck, der da unten herrscht, aushalten. Und nehmen wir an, ich wäre jetzt jemand, der müsste über Geld befinden. Wohin gebe ich Forschungsgeld? Ins All oder ins Meer? Und würde dann die ersten Schilderungen von Ihnen lesen, würde ich denken, ja, aber Frau Professor Boetius, wozu soll ich Ihnen jetzt noch Geld geben? Sie haben es selber beschrieben, da unten ist halt blubbernder Schlamm.
Ich weiß nicht, was Sie dann von mir gehört haben, und gerade blubbernder Schlamm ist ja ein echter Aufreger. Da kommt Methan raus, da kann auch Erdöl rauskommen. Der Wohlstand der Erde beruht ja jetzt darauf, dass wir fossile Energien aus den Meeren, aus allen Tiefen gezogen haben, die wir jetzt endlich mal wieder loswerden wollen, diese Energien. Aber Schlamm und Gas zu finden, das ist da hat es schon immer viel Geld für die Meeresforschung dafür gegeben.
Ich dachte, die Schilderung, das war tatsächlich jetzt von mir nur amputiert wiedergegeben. Sie beschreiben da, wir fahren mit unserem Boot und dann fahren wir da entlang und dann wühlen wir die ganze Zeit etwas auf, was uns zuerst die Sicht nimmt, ehe es sich widersetzt. Was ist das, was da am Anfang aufgewühlt wird und so wolkenartig, so stelle ich es mir jedenfalls vor, sich um Ihr Tauchboot legt?
Achso, ich dachte, Sie sprechen von meinem tiefsten Tauchgang zu einem ägyptischen Schlammvulkan, der voller Gas war und wo es riesige Lawinen gab.
Oh, das möchte ich gleich auch noch hören. Das möchte ich
genau,
gleich auch noch
aber
hören.
Aber das ist ja beides ähnlich. Also der Grund des Meeresbodens, der größte Teil der Tiefsee ist ganz feiner Schlamm. Das sind Abriebe von Land, von Gesteinen, Tonpartikelchen. Und wenn man sich also mit einem U-Boot oder einem Roboter dem Meeresboden nähert, dann wirbelt man dabei leicht mit den Propellern etwas Schlamm auf. Und wenn man dann bei ganz besonders mobilem Schlamm ist, wie eben bei Schlammvulkanen, dann kann der auch ins Rutschen kommen oder eine große Schlammwolke erzeugen. Und dann kann man erstmal nichts sehen. Da muss man eine Weile warten, bis man dann wieder weiterfährt, damit man nicht irgendwo dagegen fährt oder sowas. Es kann aber auch passieren, wenn man das Licht eben anhat und ein bisschen den Meeresboden berührt, das riesig riesige Schwärme von Krebsen kommen und dann sieht man auch nichts mehr und da muss man auch warten. Also da ist schon ordentlich was los da unten und jegliche Störung verändert ja den wissenschaftlichen Eindruck. Deswegen versuchen wir so still und leise, man nennt das nicht invasiv, wie möglich uns dem Meeresboden zu nähern.
Jetzt habe ich schon auf Jacques Picard hingewiesen. Der Marianengraben 11 Kilometer tief geht gilt als die tiefste Stelle der Weltmeere. Wie genau, wenn wir uns einen Eindruck davon verschaffen wollen, was man über die Tiefsee weiß, wie genau weiß man denn, wo das Meer wie tief ist?
Wir haben ja auf den Schiffen Sonarsysteme, also wir können von den Schiffen aus den Meeresboden pingen mit hydroakustischen Signalen und dann erst pingen und dann hören, wann kommt er wieder zurück, und damit kann man den Boden ganz genau kartieren. Das ist aber dann in der Wassertiefe von 11 Kilometern ja immer noch ziemlich ungenau. Also da kann man so plus minus 10, 20 Meter dann daneben liegen. Bei den Verfahren, die wir sonst nutzen, zum Beispiel von Satelliten aus zu vermessen, da ist der Fehler noch viel höher. Das Prinzip ist, dass Wasser sich staut oder eine Form annimmt des Meeresbodens, auch wenn so viel Wasser drüber liegt, und man diesen Unterschied dann rausrechnen kann bei Satellitenmessung der Meereshöhe. Und all das hilft uns ein bisschen, die Karte der Erde zu komplettieren, die tatsächlich viel ungenauer ist als Mond und Mars, wie Sie sagten, weil da ist einfach kein Wasser drauf bei Mond und Mars. Da ist es einfach. Da können wir heute metergenau Karten erzeugen von diesen Himmelskörpern. Aber unsere eigene Erde, die hat wirklich noch fürchterliche Fehler und Lücken. Wenn man das Meer in Quadratkilometer, Quadranten einteilt, dann sind immer noch die Hälfte ungefähr ohne gute Messungen. Und das bedeutet, wir haben eine ganz schlechte Karte von unserer Erde.
Unser gefährlicher Gedanke heißt, die Tiefen der Ozeane, Sie haben es gerade nochmal angesprochen, sind weniger erforscht als die Oberfläche des Mondes. 1969 fliegen die da also hin. Wir wissen alle mittlerweile, das ist eine Raumkapsel, die war digital so ausgestattet wie ein erbärmlicher, banaler Taschenrechner. Also jedes unserer Telefone hat heute eine weit höhere Rechenleistung. Jacques Piccard fährt 1960 mit seinem selbstgebauten Tauchboot darunter. Wie groß, wenn man wieder dieses Maß anlegt, was sich in der Raumfahrt getan hat, wie groß ist der Wissenssprung, den man seit damals, seit 1960, in Ihrer Branche gemacht hat, also bei der Tiefseeerforschung?
Ach, schon riesig, weil danach sind ja erst diese ganzen Messverfahren der Vermessung des Meeresbodens und aber auch der Forschungs-U-Boote, der Robotik, das ist dann erst losgegangen. Auch, dass wir Kameratechniken haben und überhaupt was sehen können da unten, also Licht mit runternehmen, indem zum Beispiel Glasfaserkabel dann Licht und Roboter verbinden, wir also echtes HD-Fernsehen in der Tiefsee dann haben, das hat alles verändert, und so viele Arten sind entdeckt worden seitdem, so viele Gebirge, so viele Gräben. Und dennoch ist das nur ein Bruchteil von dem, was es auf der Erde zu entdecken gibt. Und das ist natürlich besonders, und vielleicht ist das auch das Gefährliche, dass wir schneller die Welt und auch die Ozean verändern, als wir sie überhaupt vermessen können, als wir forschen können. Das heißt also, in dieser Unsicherheit unserer Zukunft sind auch richtige, riesige Wissenslücken. Und was das mit einem macht, was das mit uns Menschen macht, wenn wir Dinge nicht wissen und einfach so handeln, das wissen wir aus unserer eigenen Geschichte. Das ist gefährlich.
Mhm. Aber Sie haben sich ja sehr viel beschäftigt, auch mit dem Meeresboden, da haben wir vorhin schon kurz drüber gesprochen. Vielleicht beschreiben Sie das nochmal, was ein Schlammvulkan ist. Ich denke jetzt an überirdische Vulkane, meinetwegen den Ätna oder sowas, den ich von weit her sehe und weiß, aha, oder kann Leute fragen, was ist da los, wie nah kann ich da rangehen. Wie ist das am Meeresboden?
Am Meeresboden gibt es diese Vulkane, die wir von Land kennen auch. Die sind ja beeindruckend. Also wer mal die Chance hat, einen Vulkan in Action zu sehen, hoffentlich mit gebührendem Abstand, der wird das nie vergessen, wie es aussieht. Diese Hitze, das Feuer, die Asche, wenn die Lava läuft, also sozusagen aus dem Inneren der Erde, das flüssige Gestein austritt an der Erdoberfläche. Und Alexander von Humboldt hatte entdeckt, dass die Vulkane die stärkste geologische Kraft sind, die wir auf der Erde haben. Ja, und heute haben wir Menschen das alleine durch die Quadratkilometer Bodenversiegelung, Zementierung pro Jahr aufgeholt, was die Vulkane so können. Und auch unsere Gasausstöße sind schon viel mehr, als was die Vulkane geschafft haben. Das heißt, wir sind die stärkste geologische Kraft geworden. Was mich fasziniert hat an der Meeresbodenforschung ist, dass es nicht nur diese riesigen Gebirge gibt, an denen auch Vulkane zu finden sind, sondern es gibt quer verteilt über den Meeresboden Vulkanismus, und dann gibt es auch noch die schlammvulkanartige Explosion unter Wasser, und die ist einfach nur durch einen Dichteunterschied zwischen Gas und Schlamm und Wasser entsteht die. Wenn wir an die Kontinentalhänge denken, das ist also der Abgrund jenseits der Schelfe, dann sitzen die oft auf steilen Kilometern von Schlamm übereinander gepackt, und im Schlamm entsteht Gas, und dieses Gas ist leicht und es will sich nach oben durchzwängen, und wenn diese Gasblasen also mit ganz viel Kraft sich durch den Schlamm zwängen, dann werden die Schlammpakete darüber instabil, und dann können riesige Schlammrutschungen entstehen oder eben auch Schlammvulkane, wo auf einen Schlag das Gas sich durchzwängt und dann ein riesiges Loch im Meeresboden erzeugt.
Aber davon merkt man logischerweise auf der, wenn man jetzt mit dem Schiff drüber fährt, nichts.
Ach doch, von Vulkanismus merken wir einiges. Viele der Tsunamis werden untermeerisch ausgelöst. Und bei den Schlammvulkanen ist es so, dass man unter Umständen auch gefährliche Beobachtungen an der Oberfläche machen kann. Nämlich, wenn es so richtig ausgast, so richtig Gasblasen in hohem Maße entweichen, dann kann es sogar gefährlich für die Schifffahrt sein. Dann werden solche Fahrtgebiete auch gesperrt, wo so viel Gas entweicht. Weil sich dann die Dichte des Wassers ändert, weil dann ein Schiff zum Beispiel nicht mehr genug Auftrieb haben kann. Das ist ja berühmt, diese Überlegung, dass wir so viel Gas in den Meeren haben, Gashydrate, Gaslager, dass dort es auch zu Unfällen kommen kann. Und auch in unserer Nordsee haben wir solche Löcher im Meeresboden, in denen auch hier und da mal ein Fischkutter sitzt, wo man sich denkt, ja, wie ist denn der da runtergefallen? Das kann ja eigentlich nur durch Dichteunterschiede passiert sein. Also da gibt es noch einige Rätsel in den Meeren zu lösen. Und genau das eben, die Meere leben nicht nur biologisch, sondern auch geologisch, tektonisch. Und das hat was mit uns zu tun, wo ja die Hälfte der Menschheit von 8 Milliarden Leuten rund um die Küsten wohnt, ist also alles, was im Meer passiert, natürlich auch für uns Menschen wichtig.
Reden wir mal über die Kreaturen, über die Existenzen, die es gibt. Auch das natürlich Sagen ohne Ende, die sich darum ranken, was da nicht alles passiert. Seefahrer haben die wüstesten Geschichten da in Umlauf gebracht. Und dann hin und wieder sieht man auch so ein Foto, wo irgendeine Existenz hochgeholt worden ist. Ich denke dann immer an so Riesenkraken.
Es gibt Kraken, es gibt Kalmare, es gibt ganz verschiedene Kopffüßler, so nennt man die.
Diese Tiere, die unterhalb, also so tief in der Tiefsee tatsächlich leben, die müssen ja einen hohen Druck aushalten. Das heißt, die sind, wenn ich das richtig gelesen habe, die sind gelartig. Die können sich dadurch dem Druck anpassen oder wie machen die das vor?
Genau, also Wasser und Öl sind ganz schlecht komprimierbar und Druck erzeugt ja eben Gegendruck. Das heißt also, wenn man es als Lebewesen vermeidet, überhaupt Hohlräume zu haben, dann kommt man eigentlich gut klar in der Tiefsee. So wissen wir heute, was eben früher und auch zu Picards Zeiten noch nicht bekannt war, ist, dass Druck nicht so sehr das Problem ist für viele Lebewesen. Es ist vor allen Dingen, wenn es ums Überleben geht und Tiefseelebewesen können nicht an der Wasseroberfläche oder in unseren Laboren leben, dann geht es sehr oft darum, dass die Temperaturgradienten und der Druck nicht zusammenpassen. Also es sind mehrere Faktoren, die verhindern, dass wir dem Tiefseeleben irgendwie näher kommen an Land. Wir müssen schon hintauchen, um zu verstehen, was auf der Erde lebt.
Mhm. Also ich habe von dem Glaskopffisch gelesen, der einen komplett transparenten Kopf hat und der lebt auch sehr tief.
Genau, also Fische leben schon recht tief, aber ihre Grenze scheint immer noch so bei 8 Kilometern ungefähr zu sein. Das schließt ja dann den Großteil des Ozeans ein. Das heißt, wir haben auch gerade vor kurzem entdeckt, dass in der Mitte des Arktischen Ozeans, also rund um den Nordpol, bis in über 4 Kilometer Tiefe auch Fische vorkommen. Das hieß lange, da gibt es keine da unten im Arktischen Ozean. Aber dass wir so oft uns korrigieren müssen in der Wissenschaft und sagen, ach Mensch, da ist ja doch was, das hat eben damit zu tun, wie wenig wir hinschauen, wie wenig Kapazität wir überhaupt haben, nachzuforschen. Was lebt da?
Jetzt gibt es so einen Trend, die Longevity, also das bedeutet, die Langlebigkeit des Menschen wird erforscht, wird ausgetestet, wird überlegt, wie lange kann man Menschen leben lassen. Und dann wird immer wieder das Beispiel des Grönlandhais genannt, ja. Der, ich glaube, bis zu 500 Jahre alt werden kann und auch tatsächlich in der Tiefsee lebt. Ist das für Sie zu weit gesprungen, wenn man von da einen Bogen zieht zu dem Menschen, wie er länger leben kann?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist ja eben das Rätselhafte auch mit der Frage, wie geht es denn unserer Forschung, unserer biologischen Forschung oder biologisch-medizinischen Forschung, dann haben wir Menschen eine große Einschränkung in unserem Wissen dadurch, dass wir uns in den letzten Jahrzehnten komplett auf bestimmte Systeme, Modellorganismen fokussiert haben. Den Fadenwurm, die Maus, das Meerschweinchen, die Fruchtfliege. Wir kennen so wenig von der Vielfalt biologischer Systeme, dass wir ganz große Fragen zu lösen haben, vom Einzeller bis zum Mehrzeller. Ist es eben so, dass wir noch nicht verstehen, warum manche Lebewesen so unfassbar viel älter werden können als ihre nächsten Verwandten. Und das ist ein Phänomen, was man in der Tiefsee immer wieder findet. Ich habe zuletzt an Schwämmen geforscht mit meiner Arbeitsgruppe in der Arktis, wo Schwämme, die sehr groß geworden sind, also viele hunderte Jahre alt sind. Wir haben manche datiert auf über 400 Jahre und während ihre Geschwisterarten in den tropischen Korallenriffen vielleicht es dann so auf 40 Jahre bringen, wie geht das? Oder wir wissen von Bakterien in den Tiefseeschlämmen, die sich nur einmal alle 10 Jahre zu verdoppeln scheinen. Wie kann ein Einzeller das steuern? Es muss ja genetisch sein, dass er eben nicht so schnell vergeht, wie es die tun, mit denen wir ansonsten forschen, sondern dass sie so unfassbar alt werden. Und diese Rätsel haben wir zu lösen. Und natürlich werden wir durch diese Lösungen oder Beobachtungen, die wir dann an solchen Lebewesen treffen, auch uns selbst besser verstehen und auch Lösungen für die Medizin finden oder für biotechnologische Fragen.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wenn man den Tiefseeboden, wenn man mit dem Roboter oder mit der Tauchkapsel da unterwegs ist, wühlt man zuerst Sediment auf und es kommen Krebsschwärme. Wenn ich die Krebsschwärme da unten einfange oder meinetwegen mit dem Roboterarm jetzt ranhole und dann auftauche damit, können die denn unter diese Existenzen, unter den Druckverhältnissen oberhalb des Meeresspiegels überhaupt leben?
Also sehr schlecht. Wir haben in Bezug auf die wichtigen Krebse in der Tiefsee, die sehr wichtig für den Kohlenstoffkreislauf sind, für das Nahrungsnetz und das Nahrungsgefüge, gibt es schon einige Erfolge, in denen man dann Krebse einzeln in Drucktanks gesperrt hat und erstmal unter gleichen Temperaturbedingungen, unter gleichem Druck in Labore geholt hat. Bei einigen Würmern und Krebsen und vor allen Dingen bei Bakterien, da klappt es ganz gut, die zu erhalten. Bei Würmern und Krebsen schafft man schon ein paar Wochen bis Monate. Aber wirklich volle Reproduktionskreisläufe hinzubekommen oder die gar zu vermehren im Labor, das klappt nicht. Und es ist eine Kombination, es ist nicht allein der Druck, sondern es ist eine Kombination aus vielen Faktoren. Auch sie sind die Tiefseelebewesen oft sehr empfindlich gegenüber die Veränderung des Umweltmikrobioms, also der Bakterien, die im Wasser sind. Deswegen haben wir es wirklich schwer. Es ist besser zu versuchen, in der Tiefsee Experimente und Beobachtungen durchzuführen, dann kommt man weiter.
Also es ist nicht so, dass die, wenn ich die jetzt hochhole, dass sie dann zerfallen oder zerfließen oder so.
Nein, die sind dann da. Also wenn wir mal diese Versuche machen, rauszufinden, was lebt wo, dann arbeitet man oft mit Fallen. Also man hat so eine Art Reuse und da drin ist vielleicht mal ein Fischkopf oder sowas und dann guckt man, was kommt da in die Reuse rein innerhalb von 24 Stunden. Und dann sieht man sehr oft, dass da wirklich also Massen von den sogenannten Flohkrebsen ankommen, die über weite Räume riechen und schwimmen können. Das ist alleine schon faszinierend, sich zu überlegen, wie das geht. Und die kann man dann auch beproben und auszählen, aber sie sind abgestorben. Sie fressen sich auch sofort gegenseitig auf. Das ist schon ein echtes Massaker, so eine Probe zu nehmen. Das war mein erster Hiwi-Job an Bord der Meteor. Da musste ich sozusagen diese Fischköpfe, die wir dann 1 Stunde, 4 Stunden, 12 Stunden unter Wasser hatten, da musste ich dann die ganzen Krebse rauspopeln. Und deswegen weiß ich auch, was passiert, wenn das der geneigte, dem der Gefahr zugewandte Zuhörer, Zuhörerin wissen will, wenn wir Menschen sterben und ins Meer absinken, dann kommen diese Flohkrebse und sie kriechen durch die Augen, fressen sie sich hindurch und dann von innen alles auf. Das geht ganz schnell.
Es ist sehr schön, dass Sie uns dieses Bild gegönnt haben, Frau Professor.
Ich dachte, ihr wird ein bisschen gefährlich.
Ja, das Sie haben völlig recht, darauf anzuspielen, dass das eine riskante Sendung ist. Und dann haben wir jetzt dieses Bild tatsächlich netterweise im Kopf. Sie haben das gerade schon angesprochen, Kohlenstoff. Eine ganz wichtige Komponente, die Ozeane speichern CO2. Ich meine, was könnte relevanter sein in diesen Zeiten der Klimaerwärmung, Frau Professor Boetius? Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie das genau geschieht. Ich habe es mehrfach nachgelesen. Als jemand, der nun nicht gerade in den hochbegabten Bereich gehört, ist es mir gar nicht so einfach gefallen, das zu verstehen. Aber tatsächlich ist klar, was Sie vorhin gesagt haben, Gas tritt eben nicht die ganze Zeit aus und das hat auch seinen Grund.
Na, die Ozeane sind vor allem deswegen so im Fokus der Aufmerksamkeit, weil sie plötzlich in den letzten Jahren sprunghaft wärmer geworden sind. So wie wir es uns auch aus der besten Erdsystemforschung nicht hätten erklären können. Was ist da passiert? Also die Erde wird wärmer, das ist klar, weil wir eben so viel Treibhausgase in der Atmosphäre haben, weil ungefähr seit der Zeit, als wir Kinder waren, wir einfach so viel emittieren, dass die Natur, die Pflanzen, aber auch der Ozean nicht mehr genug von dem Treibhausgas aufnehmen kann. Und dann sammelt es sich eben in der Atmosphäre an und dann wird es eben wärmer auf der Erde. Und der Ozean hilft uns aber ungemein, indem er ja über 90% der Wärme dann gleich wieder aufnimmt und umverteilt. Das ist ja deswegen, gibt es überhaupt Leben auf der Erde, weil wir diese riesige Wasserfläche haben, die im Austausch steht, weil wir einen Nordpol und einen Südpol haben, wo es bitterkalt ist. Und dann wird das Wasser dankenswerterweise schwer und sinkt ab in die Tiefsee. Und dann kommt warmer, kaltes Wasser auch wieder nach oben. Und so geht dieser Kreislauf. Und das ist eigentlich die Wärmeumverteilungspumpe, die wir auf der Erde haben. Aber bei der Geschwindigkeit, mit der die Erde wärmer wird, ist diese 90% Wärmeaufnahme führt eben zu Hitzewellen im Ozean und auch zu sprunghaften Anstiegen. Und das ist sehr gefährlich für das Leben im Meer, aber auch für uns Menschen. Wir haben Hitzewellen jetzt zuletzt auch in Nord- und Ostsee gehabt, die wirklich auch die Artenzusammensetzung schnell verändern, die zu Giftalgenblüten führen und vielerlei unangenehmen Dingen mehr. Und daher ist der Ozean so wichtig für uns im Mittelpunkt des Lebenserhalts der Erde. Wenn die Erde heißer wird, dann kann genau das passieren, dass der Ozean immer schlechter Gas aufnimmt oder sogar sich selbst selbst entgast. Und diese Kreisläufe, diese Selbstbeschleunigung, die ist natürlich sehr gefährlich, weil dann die Erde in einen anderen Zustand versetzt wird, mit dem wir Menschen gar nichts anfangen können. Wir haben ja immer nur in der kalten Zeit der Erde gelebt.
Sie sind, Frau Professor Boetius, Mitte, Ende 30, allerdings 1967 geboren und dementsprechend haben sich schon die eine oder andere
Forschung...
War das
jetzt ein Versuch, ein Radio-Gentleman zu sein? Gescheitert.
Das war der klägliche Versuch. Ich musste darauf hinweisen,
jetzt
dass...
Jetzt weiß ich, warum die Sendung gefährlich genannt wird.
Es geht darum, klarzumachen, dass Sie schon als Forscherin einen gehörigen Zeitraum tatsächlich selber überblicken, also von den ersten Fahrten, die Sie gemacht haben, bis zu späteren Reisen. Das ist deswegen interessant, weil Sie selber, Sie persönlich, feststellen konnten, dass das Eis, dass die Eisdecke schmaler geworden ist. Das haben Sie tatsächlich ganz schlicht so gesehen oder waren da Messungen zu nötig?
Da sind auf jeden Fall immer Messungen zu nötig. Also wir als Forschende, wenn wir ein Leben lang, bei mir sind es eben tatsächlich über 30 Jahre Forschung in denselben arktischen Regionen, wenn man das macht als Mensch, dann ist man ja eben nicht nur Forscher, Forscherin, sondern auch Augenzeuge. Und dieses Gefühl, selbst dabei zu sein und das zu fühlen, wie Eis funktioniert, wenn es immer dünner wird, immer schwächer wird oder anders aussieht, andere Lebewesen enthält, das verändert einen. Also nicht nur die reinen Daten, sondern auch das dabei zu sein und das alles zu sehen und zu fühlen und dann auch anders drüber sprechen zu können. Das berichten ja viele, wenn man die Landwirte fragt, die sagen das Gleiche. Alle wissen, dass nichts mehr so ist, wie es mal war. Und dass das natürlich auch brutal ist für viele Jobs, für viele Menschen, die Einkommen von der Natur haben, wenn die Natur nicht mehr funktionieren mag, wie wir sie kennen. Für mich als Polarforscherin ist es, weil das Meereis wie die Korallen eben der Erdanzeiger sind, der Erdindikator für Veränderungen und Klimawandelfolgen, ist dieses Schwinden des arktischen Meereises und jetzt auch noch des antarktischen Meereises schon wirklich eine ganz harte Erkenntnis und auch schlimm weiterzudenken, was es bedeutet für all das Leben, das ja einzigartig ist in den Polarregionen. Es kann ja nirgendwohin umziehen, es schwindet nur der Lebensraum und das ist auch brutal.
Augenzeugin, haben Sie schon gesagt, Wissenschaftlerin, Forscherin sowieso, aber übrigens auch Role Model, muss man sagen, denn die Firma Mattel hat eine Barbie entwickelt und da gibt es eine Antje Boetius Barbie. War das für Sie ein, kann man auch sagen, durchaus hilfreicher Moment, weil ist natürlich womöglich, junge Frauen dazu motiviert zu sagen, das ist was für mich, oder?
Das weiß ich, also das ist eine gute Frage. Tatsächlich war es merkwürdig oder auch ein bisschen lustig, weil diese ganze Geschichte mit dem Barbie-Preis, den ich da bekommen habe, der lief bevor der riesen Barbie-Hype über den fantastischen Film von Greta Gerwig rausgekommen ist. Und das war also erstmal, habe ich zuerst gedacht, ja, kann ich das überhaupt annehmen? Ist ja ein bisschen komisch. Meine Mutter fand es jetzt auch nicht so toll, weil sie uns als Kinder ja beigebracht hat, dass verzerrte Frauenkörper nichts in Kinderzimmern zu suchen haben. Ich bin dann immer bei meiner Freundin mit Barbie spielen gegangen, weil diese Idee, dass Kinder eben eine Berufsvielfalt denken können sollen und Kinder auch mit Puppen spielen, die nicht nur selber wie Babys aussehen, sondern die Erwachsene sind und mit denen man wirklich so auch Situationen nachstellen kann, Rollenspiele spielen kann, das war für mich als Kind sehr wichtig. Und deswegen habe ich dann am Ende gedacht und habe mich auch bestärken lassen, ist gar nicht so schlecht, wenn es Barbies gibt, die Meeresforscherinnen sind, Taucherinnen, schnorcheln, polarforschend. Diese Barbie, die ich dann bekommen habe, die so ein bisschen aussehen soll wie ich, was sich vor allen Dingen darin widerspiegelt, dass sie deutlich kürzere Beine hat als die normale Barbie. Das fand ich dann aber auch irgendwie ganz berührend und viele Frauen haben mich darauf angesprochen und gesagt, ja, ich durfte nicht mit Barbies spielen, aber das habe ich so gerne gemacht, das habe ich bei meiner Freundin gemacht. So, das war eigentlich dann interessant, da dabei zu sein und rauszukriegen, wie wir damit umgehen mit dieser Idee, Rollenmodell und was darf eigentlich von uns gezeigt werden und was nicht.
Die Antje Boetius Barbie hat einen so einen orangefarbenen Polaranzug. Also
hat den echten AWI-Polarforschungsanzug und ist wirklich, wirklich nachempfunden, wie wir aussehen, wenn wir da draußen rumhüpfen. Ich hatte sie jetzt gerade mit am Nordpol dabei und ich habe sie auf die Brücke gestellt als Mahnung für den Kapitän, dass ich immer dabei sein will, wenn wichtige Entscheidungen gefällt werden. Und es war eigentlich ein schöner Moment, dann zu sagen, guck mal hier, die erste Barbie-Puppe am Nordpol.
Frau Boetius, wir müssen eine Sache noch besprechen, die Sie beschäftigt hat, als Sie mit dem Forschungsschiff Sonne im Jahr 2015 unterwegs waren. Das waren, glaube ich, auch 3 Monate fast auf See, wenn ich mich nicht täusche. Da sind Sie im Pazifik unterwegs gewesen und das Thema, mit dem Sie sich da befasst haben, das ist nach wie vor ein virulentes Thema. Das ist nämlich der Tiefseebergbau, weil es großes Interesse daran gibt, tatsächlich aus dem aus der aus dem, was wir vorhin als blubbernden Schwamm falsch beschrieben haben, da Sachen tatsächlich zu bergen, in denen wertvolle Rohstoffe drin sind, die man für alles Mögliche gebrauchen kann. Ist Ihr Ergebnis, dass Sie sagen, davor soll gewarnt sein, Greenpeace warnt, andere Naturschützer warnen, jetzt als jemand, der Nachrichtenerfahrung hat, weiß man, gut, die natürlich warnen die. Aber wie problematisch ist denn das wirklich aus Ihrer Sicht?
Na, mittlerweile haben sich ja viele Industriezweige, aber auch die Bundesregierung für ein Moratorium entschieden. Solange wir überhaupt nicht rauskriegen können, was bedeutet das, riesige Quadratkilometer Strecken von Meeresboden umzuflügen. Der eine Punkt ist ja eben, dass wir gar nicht erfasst haben, was lebt dort unten und was für einen Schaden können wir anrichten. Da bewegen wir uns blind. Das ist sozusagen ein bisschen diese Wildwest-Idee. Man schreitet voran und baut etwas ab, extrahiert eine Ressource, ohne sich drum zu kümmern, links und rechts, was lebt da, was für einen Schaden richtet man an, wer kann den reparieren. Das fängt ja oben an. Also wenn man mitten auf dem Meer Stellen hat, wo sich immer mehr Schiffe tummeln, man muss ja dieses Material abräumen, waschen, man muss die hochtoxischen, schwermetallischen und auch leicht radioaktiven Schlämme, die da rauskommen, wenn man zum Beispiel Manganknollen zerkloppt und die Wertmetalle, die ja noch nicht mal 1% des Gewichtes ausmachen, entnimmt, dann muss man damit ja auch irgendwo hin. Also es gibt lauter nicht zu Ende gedachte Prozesse rund um Tiefseebergbau. Und international für die Hohe See gibt es dazu ein Abkommen, dass die Meeresbodenbehörde ja überhaupt erst zustimmen kann, einen Abbau, wenn man das umweltverträglich und ohne Gefahr für Leib und Leben und auch für die Auslöschung von Arten abbauen könnte. Und das ist noch nicht bewiesen, dass sowas geht. Nun gibt es immer mehr Länder, die nicht darauf warten wollen, dass sich eine internationale Meeresbodenbehörde einigt, sondern die in ihren eigenen nationalen Gewässern anfangen wollen. Und zumal wir ja schon die ganze Zeit mit dem Meeresboden arbeiten und extrahieren. Wir extrahieren Gas und Öl, wir extrahieren Sand, wir extrahieren auch andere Wertstoffe vor Südafrika, Diamanten zum Beispiel. Wir extrahieren Fische vom Meeresboden. Also es ist nicht so, dass es bisher still gewesen wäre. Alle diese Verfahren, die den intakten Meeresboden zerstören und beschädigen, die haben, das wissen wir mittlerweile als Konsequenz, dass man Leben zerstört, was darin vorkommt. Aber man tut auch noch was Zweites. Man wühlt den Meeresboden durch, macht Schlammwolken, wie wir schon gesagt haben. Und aus dem Porenwasser, was zwischen dem Schlamm ist, holt man im Grunde den abgesetzten Kohlenstoff wieder raus und wirft ihn zurück ins Meer und in die Atmosphäre. Und wie groß dieser Faktor dann ist, also sozusagen auch noch den Kohlenstofffußabdruck zu verschlechtern und noch Arten zu gefährden und noch vielleicht auch Unfällen nicht wirklich da vorbeugen zu können, das sind alles so Elemente, wo viele Länder, viele Industrie auch sich entschieden hat, nee, das können wir jetzt nicht gebrauchen, wir müssen erstmal mit den Problemen an Land klarkommen in Bezug auf Metallabbau. Das ist der erste Schritt und viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sagen auch, wir können ja so gar nicht weitermachen mit der Extraktion, wir müssen erstmal an andere Materialien denken. Eigentlich brauchen wir gar nicht so viel Metalle. Wir können ja auch andere Materialien erfinden, die vermeiden, dass die seltensten Metalle der Erde ausgerechnet als Massenware, was nicht recycelbar ist, verwendet werden.
Es klingt auch komisch, wenn wir den gefährlichen Gedanken von heute dahingehend erweitern, um das Thema, was wir gerade besprochen haben. Die Tiefen der Ozeane sind weniger erforscht als die Oberfläche des Mondes. Wir werden dort aber mal Bergbau betreiben. Da fällt einem vielleicht auf, wie heikel das mindestens sein könnte. Das alles hat uns Professor Antje Boetius erklärt. Sie ist Meeresbiologin und leitet das Alfred-Wegener-Institut für Polarforschung. Ich danke Ihnen vielmals, Frau Boetius, für Ihre Zeit. Diesen und andere gefährliche Gedanken können Sie selbstverständlich hören in der ARD-Audiothek nach wie vor. Bitte tun Sie das. Herzlichen Dank für heute.